Okay, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Teilnahme.
Ja, gerne,
und
immer
für
wieder
deine
gerne.
Expertise. Wir hören uns dann spätestens bei Maxine.
Genau, bei Maxine hören wir uns dann nochmal. Da bin ich mal gespannt. Also, vielleicht wird der ja dann richtig gut.
Ich bin neugierig. Wolltest du schon immer in dieser Richtung arbeiten?
Ich wollte schon immer berühmt sein.
Liebe Menschen, ihr habt es gerade gehört, vor ja, etwas mehr als einem Jahr haben wir euch versprochen, wir hören uns wieder zu Maxine und da sind wir wieder, die Ecke und ich, wir besprechen heute diese Folge in der Kinotagesstätte über Maxine, den neuesten Film von Ty West und den Abschluss, den mutmaßlichen Abschluss seiner Ex-Trilogie. Hallo Ecke.
Ja, hallo erstmal und ja, hätten wir ja auch nicht gedacht, als wir da diesen komischen Horror-Hype-Film zerrissen haben vor 2 Jahren, dass wir jetzt 3 Folgen daraus machen. Aber wenn sie dem Ty West Geld für 3 Filme geben, machen wir auch 3 Podcast-Folgen.
Es ist so ein Gefühl, das Ganze jetzt auch vervollständigen zu müssen, ne? Also diese Folge ist jetzt nicht unbedingt entstanden aus, oh mein Gott, wir müssen unbedingt über diesen Film sprechen, sondern wir haben so einen Vervollständigungsanspruch, den wir hier gerne mit erfüllen möchten. Und wir haben gesagt, wir schauen mal, wie viel wir über diesen Film diskutieren und wo uns die Folge danach dann hinführt.
Ja, also wir haben auch noch ein paar andere Themen, die wir noch einflechten können, damit ihr hier eine vollwertige wie heißt das dann? Also ihr bekommt dann nicht den klassischen Review-Talk, ihr bekommt dann den Review-Talk plus ein Add-on, damit es wie eine vollwertige Zwischenfolge ist und nicht wie ein wir machen ein 10-Minuten Patreon extra zum Review-Talk von Maxine.
Ja, nee, für dieses Add-on müsst ihr auf keinen Fall zahlen, noch nicht.
Dann, wenn dieser Podcast endlich Grimme-Preis prämiert ist, dann kommt das Add-on.
Endlich, genau, das ist die Mindestvoraussetzung, Grimme-Preis, und dann können wir endlich Geld dafür verlangen. Ja, Ecke, Maxine, ist jetzt vor einer Weile im Kino angelaufen. Ich würde sagen, wir halten es für den Anfang erstmal spoilerfrei, seien wir so fair, würde ich denken, oder?
Ja.
Von Ty West erneut und Maya Goth, beziehungsweise, Moment, ich hatte ihren vollen Namen rausgesucht, auch geil, Maya Gypsy Mello da Silva Goth in der Hauptrolle.
Ja.
Als Maxine Minx schließt, naja, nicht direkt, 6 Jahre später an Ex an. Sie hat ja dort ein Hinterland-Massaker überlebt und ist jetzt in Hollywood und versucht jetzt aus der Pornobranche ins seriöse Schauspielgeschäft zu schaffen und ergattert ihre Rolle in einem B-Movie-Horrorstreifen The Puritan 2, der Puritaner 2. Gleichzeitig macht ein Killer namens Nightstalker die Straßen von Hollywood unsicher und bringt junge Starlets um und verstümmelt sie. Das ist so die Plotprämisse dieses Films. Ja, du klingst, als ob du schon das direkt mal kommentieren möchtest.
Ja, das ist die Plotprämisse des Films. Ich weiß auch, dass Leute nach dem Trailer was anderes gedacht haben, was die Plotprämisse ist. Aber dazu kommen wir dann erst im Spoiler-Teil. Aber ich weiß auch nicht, was mich dazu geritten hat, aber ich war am Starttag von Maxine direkt drin. Wahrscheinlich einfach aus Komplimentierungsgründen und keins auf keines habe ich dafür immer noch nicht gesehen. Und war in so einer Stimmung weil X war ja wirklich, also X, da waren wir ja uns einig, das war grausam. Da könnt ihr gerne nochmal rein und wenn ihr uns 25 Minuten lang schimpfen hören wollt, ohne Ende. Ich glaube, so viel geschimpft wurde in keiner anderen Podcast-Folge. Also noch nicht mal im Westen nichts Neues, war ein bisschen elaborierter.
Das war ein bisschen fundierter, die Kritik genau. Hier, aber wir fanden beide Ex einfach richtig, richtig schlecht, während den so viele Leute so gut fanden.
Ja, das hat es nochmal verstärkt.
Wir konnten es nicht nachvollziehen. Das hat es nochmal verstärkt, ja. Wir haben uns persönlich angegriffen gefühlt vom Geschmack der anderen.
Also auch von euch, wenn ihr Ex mochtet. Hingegen Pearl war an sich ein guter Film, fand ich. Also gerade so noch gut. Aber da habe ich dann verstanden, okay, dieser Ty West, der kann Filme machen. Dementsprechend war ich auch so vorsichtig, euphorisch. Na, euphorisch ist zu viel, optimistisch.
Optimistisch.
Ich wollte sagen, vorsichtig optimistisch, ja. Dass das ja vielleicht doch was werden könnte. Auch die Reviews waren so, ja, gab welche, die fanden ihn sehr gut, es gab welche, die fanden ihn mittelmäßig. Okay, schauen wir mal rein. Ich mochte den Anfang sehr, weil der Film vor allem zu Beginn sehr damit spielt, dass er in den 80s spielt, also sehr viel diesen 80s-Vibe aufnimmt, auch mit der Musik, mit der Schriftart, dass er sich so ein bisschen Zeit nimmt, um die Szenerie zu etablieren, wie in so einem 80er-Jahre-Film, fand ich alles ganz gut, auch mit den Fernsehausschnitten, bis wir dann in den Hauptplot einsteigen, dass Maxine ja gerade dabei ist, zu versuchen, eine Hollywood-Rolle zu erobern in so einem, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Arthouse-Horrorfilm werden sollte oder einfach ein Horrorfilm und die Regisseurin aber ein bisschen einen an der Klatsche hatte. Okay, das hatte sie auf jeden Fall. Es hat auch sehr lange gedauert, bis ich gerafft habe, dass Elizabeth die Becky das ist. Ich habe die nicht erkannt, obwohl die ja nicht so anders aussieht.
Hast du nicht erkannt?
Nein, okay. Ich war dann so nach... Ach Moment, das ist die Rolle, die Elizabeth Debicki spielt. Also in der Casting-Szene habe ich sie nicht erkannt. Da habe ich gedacht, Greta Gerwig ist aber groß geworden und das kann ja gar nicht Greta Gerwig sein. Also wenn Greta Gerwig mal einen Film, Biopic über sich macht, möchte ich gern, dass Elizabeth Debicki die Hauptrolle spielt.
Okay, ja, durchaus interessante Casting-Vorschlag, den du hier machst, ja.
Aber irgendwie dann kommt dieser Film so langsam ins Rollen und ich frage mich, okay, was wird das jetzt hier? Es gibt eine Szene, die so ein bisschen in so eine Splatter-Horror-Richtung geht, die aber eigentlich auch eine Füller-Szene ist. Und ansonsten ist es ja so ein bisschen so der Versuch, so eine Hollywood-Satire zu sein, hatte ich den Eindruck. Dafür ist er dann aber zu zahnlos dahingehend. Als Füller braucht er zu lang, um Fahrt aufzunehmen. Also, das größte Problem an dem Film ist irgendwie, ich weiß nicht, was sollte das sein? Oder war das einfach so, ich hab jetzt Bock, wir machen den Film jetzt noch.
Ja gut, das kann man ja auch schon Ex vorwerfen. Ich hab jetzt Bock, wir machen das. Und wir machen mal so ein...
Auch Pearl, ehrlich gesagt.
So ein großes... Ja, aber also Pearl war ja... Also die Filme greifen ja alle so ein Lebensgefühl und auch so eine Ästhetik aus der jeweiligen Zeit auf, in der sie spielen.
Das ist
ne?
Ja...
Bei Pearl sind wir vielleicht nicht so drin in diesen 20er-Jahre...
Aber auch stark.
Zauberer von Osting, ne? Ja, Ex ist da wesentlich... offensiver, aggressiver stellt er das zur Schau und war ja damit uns beiden auch ziemlich auf den Sack gegangen. Und hier muss ich sagen, also nachdem ja wirklich Ex-Katastrophe war und ich Pearl sehr, sehr mittelmäßig fand, war ich selber überrascht, dass ich jetzt hier stehe und sagen muss, ey, Ty West hat einen ganz guten Film gemacht mit Maxine. Ich war über weite Strecken gut unterhalten von diesem Film und das fängt auch schon beim Einstieg an, ja, wir sehen hier Mia Goth als Maxine Minks, die ja so ein Casting hat, du hast es schon angesprochen.
Ja, die Szene ist
und
gut.
Und die da schauspielerisch alles gibt und auch sich so eine Träne rausdrückt, ne, und so ganz emotionale Szene dann noch gefragt wird, kannst du mal uns deine Brüste zeigen, so, und das merkt man schon, okay, in welche Richtung wird dieser Film gehen, das ist halt so ein B-Movie-Trash- Horror-Trash-Ding, also nicht Trash, aber B-Movie-Horror-Zeug auf jeden Fall. Klassisches so Videothekenmaterial, würde ich mal sagen. Und dann hatte mich der Film schon sehr früh am Haken, indem er einfach in dieser Intro-Sequenz ZZ Top's Gimme All Your Lovin' bringt.
Und guter
so,
Einsatz, ja.
Ist der zweitbeste ZZ Top-Song für mich und insofern, da hat er mich schon mal am Haken.
Ich würde sagen, der drittbeste. Auf jeden Fall einer der besten ZZ Top-Songs, ja.
Ja, und so geht das dann los und ich hatte irgendwo gelesen, es soll so das Giallo-Genre, ne, dieses italienische Horror-Kino, so soll er so referenzieren in der Stimmung und so weiter.
Das ist natürlich Quatsch.
Da bin ich jetzt, okay, da kannst du gleich sagen, warum das Quatsch ist. Ich bin da überhaupt nicht drin, bis auf Suspiria habe ich da halt nichts gesehen. Und Suspiria fand ich, also sowohl den neuen als auch das Remake, gähnend, um es mal so zu sagen. Warum ist es denn Quatsch?
Also ich weiß nicht, ob jetzt jeder Film, der ein bisschen mit Neonfarben spielt, jetzt ein Giallo-Film ist. Der Thriller-Plot nimmt ja eigentlich viel zu wenig Raum dafür ein. Der schwebt ja eigentlich 70 Minuten lang wie so ein Damoklesschwert über diesen Film, bevor dann der dritte Akt kommt. Und der dritte Akt, der ist am ehesten ein Giallo-Film, aber dann gibt er die Giallo-Ästhetik auf. Weil eigentlich passt er schon gut mit der Giallo-Ästhetik in den 80ern, mit den Neonfarben und so und den Lichteinsätzen. Also Quatsch ist vielleicht auch ein bisschen hanebüchen, aber ich finde halt, er ist halt nie so ein kompletter Giallo. Er ist entweder so ästhetischen Giallo oder er nimmt dann erst die erzählerischen Elemente eines Giallos auf, wo wir dann auch zu Plotwendungen später kommen, wo ich sagen muss, nee, also weiß ich nicht. Also da muss ich sagen, also der, da würde ich eher sagen, dass hier Last Night in Soho von Edgar Wright, das ist eher ein moderner Giallo als Maxine.
Ja, wahrscheinlich schon. Wobei dieses Gefühl, also die Geschichte ist natürlich, erinnert an Suspiria in seiner Grundauslegung, dass einfach eine junge Frau da es zur Berühmtheit schaffen will anhand ihres Talentes mit ihrem Können und so weiter. Und gleichzeitig eben diese Bedrohung einer tödlichen Gefahr über allem irgendwie so schwebt im Hintergrund durch, sei es jetzt, ne, es kommen Menschen in ihrem Umfeld um, es wird immer wieder in den Nachrichten berichtet, so. Aber, also für mich, ich habe das auch meiner Begleitung verkauft als, ja, es ist so ein Horrorfilm. Es war aber kein Horrorfilm.
Also, wenn das Film 1 nicht ist, dann ist es, also ja. Von allen drei Filmen in dieser Trilogie ist es der am wenigsten Horrorfilm ist.
Ja, wahrscheinlich. Teil 2 hatte vor allem diesen Body-Horror und diesen Ekelfaktor.
Ja, also.
Und Teil 1 war klassisch Slasher hinter Hillbilly-Horror-Ding. Und insofern, also es war einfach meine Erwartung, dass das horrormäßig wird, aber diesem Film kommt gar keine Horrorstimmung so großartig auf, weil er, und das fand ich schon so schön, mit so einem kleinen Element einfach damit komplett bricht. Normalerweise in so einem Szenario hast du natürlich die Protagonistin, darf ganz viel schreien, darf Angst haben. Und unsere Hauptfigur ist hier durch die Erlebnisse in Ex natürlich so gestählt und so tough einfach.
Der ist dass alles da, egal.
Dass sie keine Angst hat. Nee. Der, ja, die ist alles egal. Der, die zieht das durch. Und die bringt das dann diesen Typen, der erste Typ, der sie da in dieser dunklen Gasse verfolgt.
Oh ja.
Auch da Spiel mit Klischees in den Nachrichten läuft, bewegen sie sich nicht in dunklen Gassen, ja, und in dem Moment geht sie in eine dunkle Gasse, wird von jemand verfolgt, der dann ein Messer zückt. Sie spielt die Panik, er kommt näher, sie dreht sich um und hat die Pistole in der Hand und zeigt es ihm mal so richtig. Und das war schon so ein schöner Moment, in dem einfach mit diesen Konventionen in so einem Setting, in so einer Geschichte gebrochen wird. Und von da an war ich durchaus interessiert, wo das hier alles hinführt. Und ausgerechnet die Auflösung dieses Plots, dieser Killer-Geschichte, die war es dann, die ich doch sehr, ich will nicht sagen schlecht fand, aber doch sehr generisch fand und wo dann auch der Film Potenzial verschenkt hat, ja, in der Auflösung. Aber dazu kommen wir vielleicht noch mal im Spoiler-Teil.
Ich wollte gerade sagen, also darüber muss man sprechen. Ich glaube, das ist der größte Punkt des Films, über den gesprochen werden muss. Aber es ist halt auch etwas, was du nur machen kannst, wenn du spoilerst. Dieser Film webt dann immer wieder so ganz kleine Elemente rein. Und ich muss sagen, also so egal wie man die Auflösung findet, er macht das schon clever, sie vorzubereiten, ohne dass sie dir auf die Nase gebunden wird, dass das die Auflösung sein wird. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, dass der Plot-Twist natürlich ein ganz anderer ist, als der Trailer suggeriert hat. Denn der Trailer, oder was viele gesagt haben, was der Trailer suggeriert, nämlich die Tatsache, dass sie eventuell Serienmörder sein könnte, da sie alle gefährlichen Schauspielerinnen eliminieren könnte. Und da muss ich sagen, ich bin mit der Erwartung reingegangen, dass das passieren könnte und war dann sehr froh, dass sehr schnell klar war, okay, das ist nicht der Plot-Twist.
Also ich habe den Trailer nicht gesehen, insofern hatte ich diese Erwartungshaltung gar nicht. Und würde ich jetzt nicht als Spoiler sehen, weil das ist wirklich sehr schnell klar, dass sie das nicht ist. Nee. Weil dort, wo Morde geschehen, ist sie zu dem Zeitpunkt nicht. Es kommen Menschen ums Leben, die keine Bedrohung, keine Konkurrenz für sie sind.
Eher im Gegenteil.
Und eher im Gegenteil. Also Freunde und Bekannte, wir wollen jetzt vielleicht nicht genau sagen, wer da ums Leben kommt. Aber ja, da sterben doch so einige Menschen, die eher am Herzen liegen, als dass sie Konkurrenz sind.
Der Film, der trägt sich so schön durch, aber dennoch war ich lange Zeit irgendwie, hatte ich das Gefühl, der ist so ein bisschen ziellos und obwohl da dieser Serienmörder als Damoklesschwert darüber liegt, so, jetzt sprech mal wieder vernünftiges Deutsch. Ich war auf eine weirde Weise war ich unterhalten, aber dennoch saß ich die ganze Zeit da und dachte, okay, aber warum ist das jetzt drin? Warum ist da jetzt diese halbherzige Hollywood-Satire mit drin? Warum soll sich der, also ich wusste auch nicht, ob der Charakter sich weiterentwickeln soll oder ob wir den Charakter jetzt einfach so als gegeben hinnehmen sollen nach Ex. Es waren so Schwächen drin, die mich vom Prädikat gut, doch um einiges entfernen, auch wenn da natürlich viel drin ist in diesem Film, beginnt mit der 80er-Atmosphäre und auch der vielen 80er-Jahre-Musik, wo ich natürlich per se erstmal sage, ja, ist schon mal ein Pluspunkt.
Mhm. Ja, also klar, dieser Film ist trumpft vor allem als Moodpiece auf, ja. Ne? Und also dass er einfach diese Ästhetik, die Stimmung der damaligen Zeit einfängt. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich ihn als Hollywood-Satire an sich nehmen will oder eher so als Stück über die korrumpierende Macht von oder die korrumpierende Kraft von so Ruhmesversprechen. Das ist ja etwas, was, ne? Und dann hast du auch irgendwie so ein Betty Davis-Zitat am Anfang, du bist kein Star, wenn sie nicht sagen, dass du nicht eigentlich ein Arschloch bist, so ungefähr. Und lustigerweise oder traurigerweise ja auch diesen Film so eine etwas tragische Geschichte umweht. Es gibt ja einen Statisten, der Maya Goth und der Produktion Vorwürfe macht, dass sie ihn am Kopf getreten habe und dann in der Kabine, in der Umkleide fertig gemacht hat, verbal. Man könnte das jetzt als Method Acting sehen, vielleicht bei ihr, aber es wird zur Figur passen. Aber ne, also dass sich da Realwelt und Geschichte so überschneiden, ist schon, ist in gewisser Weise ironisch. Mit einer der interessantesten Punkte ist ja tatsächlich Elizabeth Debickis Figur, nicht nur, also die Regisseurin dieses Films, nicht nur, weil ich Debicki überhaupt nicht aus so einer Rolle kenne. Ja, die ist halt total kalt und total durchsetzungsfähig.
Die spielt was komplett anderes als das, was wir von ihr kennen.
Genau, genau. Jetzt kenne ich nicht so viel von ihr, außer halt ihre kleine Rolle in Guardians of the Galaxy, wo sie in Vollmondtür steckt, in The Crown, jetzt in der letzten Staffel.
Tenet.
Prinzessin Diana. Tenet natürlich, aber ne, da war sie die Damsel in Distress so ein bisschen. Aber hier jetzt auf einmal so eine doch bösartige, also fast schon bösartige, aber so knallharte Karrierefrau, ne, die ja dann auch für ihre Kunst irgendwie alles macht und Hauptsache die Einstellung muss richtig stimmen und wenn du halt mit ihr auf gutem Fuß bist, dann hast du halt eine Verbündete in Hollywood, aber auch hier wieder so eine Figur, ja, so eine Künstlerin, die aus ihrem B-Movie-Schrott mehr machen will, als sie eigentlich ist und da fand ich, hat das Satirische dann noch am ehesten gegriffen, dass hier irgendwelche Leute, die eigentlich nur Entertainment machen, doch irgendwie die große Kunst machen und das war ja auch was, was man so bei X so ein bisschen gefühlt hat und was wir ja auch Ty West unterstellt haben, dass er große Kunst machen will und aber eigentlich nur ein Slasher-Film, gut gedrehten Slasher-Film vielleicht machen will, aber wir haben ja da auch genug ja. Kritikpunkte gehabt. Und hier hatte ich dieses aufdringliche Kunstding nicht und da hat sich so ein bisschen nach Läuterung oder Selbstläuterung angefühlt für mich.
Ja.
Also dieser Film will einfach entertainen und er hat mich gut entertaint in Sachen Spannung, weil auch einfach dieser, einerseits die Figur von Maxine hat sich gut durchgetragen, andererseits hat dieses Mysterium, okay, wer steckt jetzt hinter den Morden und gleichzeitig hinter diesen Erpressungsversuchen ihr gegenüber, weil es kommt ja mit Kevin Bacon auch noch so eine Privatdetektivfigur, die sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert.
Ja, Kevin Bacon ist gerade auch überall, habe ich das Gefühl. Immer, der sagt überall mal kurz Hallo.
Er muss die Kevin Bacon-Zahlquote
nochmal erhöhen, genau. Vor allem die Verbindung, dass die Bacon-Zahl überall 2 ist. Also,
Was sind nicht 3?
Nee, 2.
Okay, war 2. Ah, gut, okay.
2 ist ja immer, also 2 ist ja, wenn zwei, also wenn du eine Person mit, wenn du Kevin Bacon als Ausgangspunkt eingibst und die andere Person, zu der du willst, wenn es da eine direkte Verbindung gibt, durch einen Film oder durch eine Serie, dann ist die Bacon-Zahl 2. Das ist die niedrigstmöglichste.
Ja. Ach so, ich dachte, es gibt immer einen Höchstwert quasi. Ich glaube, die war immer im höchsten Fall bei 3 oder sowas. Wir schweifen ab.
Ja.
Ich musste mal gucken, wo die Bacon-Zahl bei mir liegt.
Ja, das wird's auf jeden Fall einen Weg geben. Ne? In dem Film, wo du mitgespielt hast, waren ja doch ein paar Leute, die noch ein paar andere Filme gedreht haben. Aber Kevin Bacons Figur ist auch so ein Element, wo du so denkst, ja okay, jetzt sind wir endgültig im 80er-Jahre-Modus angekommen. Der Film, im Gegensatz zu X, der ja dann noch sich darüber stellen möchte, dieser Film stellt sich komplett in Dienst einer Zeit, wo Filme in erster Linie Unterhaltungsware waren. Es gibt ja kein Jahrzehnt ist filmkulturell ja so dominiert von der Hollywood Blockbuster-Mainstream-Ware wie die 80er Jahre, wenn wir ehrlich sind.
Ja, na klar, wir haben so New Hollywood hinter uns, ne? Und dann kommen wir irgendwie, dann fächert das so auf in diese ganzen Genres, Heimkino oder Hometape, VHS-Kassetten kommen auf und also das ganze Entertainment wird so total aufgefächert und in Hollywood übernimmt halt gefühlt die B-Movie-Produktion oder nimmt ganz großen Anteil rein. Und deswegen explodiert da in diesem Moment die Popkultur so sehr. Und dieser Film ist so ein bisschen auch eine Verbeugung vor dieser Zeit.
Deswegen bin ich da bei dem Film deutlich wohlwollender, weil teilweise ähnlich wie du es bist, was seine Regieskills angeht, weil er emuliert den Style schon sehr gut. Ich mochte auch die Klammer, wir hatten es eben schon mal angesprochen, der Film öffnet mit einem Bette Davis Zitat, der Film endet mit dem Song Bette Davis Eyes von Kim Carnes. Fand ich eine schöne Klammer.
Ja gut, aber lass uns doch mal, oder haben wir noch was? Ansonsten würde ich sagen, machen wir Spoiler-Territorium hier an der Stelle.
Ja, wir machen mal Spoiler-Talk. Also der erste Punkt ist ja, also wir haben ja die Figur von Kevin Bacon, dieser Privatdetektiv, der hier auflauert und der mehr oder weniger sie bedroht.
Auch wunderbare Szene, wo er sie verfolgt im Auto mit der Kamera
und sie
aussteigt und ihm mit Schlüssel zwischen die Finger stecken und ihm einfach so dermaßen die Fresse poliert. Auch das völlig untypisch für so eine Figur in so einem Setting.
Und er lernt sie auch nicht, deswegen macht er ja einen ziemlich gewaltigen Abgang in diesem Film, wo er noch zu ihr sagt, du brauchst mich doch, du musst doch wissen, wer mich beauftragt hat, wer hinter dir her ist. Und sie, nö, ist mir jetzt egal.
Auch da die Erwartungen unterlaufen, ne? Also, aber auch so schön, dass sie halt wirklich den Ratschlag von der Regisseurin zerquetscht, die Probleme, die dich abbinden, also dann wirklich halt wortwörtlich nimmt.
Und wortwörtlich.
Dann hat der Typ halt in so einer Autopresse und das zeigt dieser Film dann auch in sehr ausführlich.
Sagen ich wollte so. Gerade sagen, ja, das.
Giancarlo, naja. Was? Giancarlo Esposito, da ihr als Agent, als der Saubermacher irgendwie.
Genau, also. als ihr Anwalt, was weiß ich. Ja, auch eine schöne Rolle für Giancarlo Esposito. Aber dadurch muss der Film natürlich so ein bisschen galoppieren, um mal zu enthüllen, wer ist denn jetzt der Hintermann hinter diesen ganzen Morden? Mhm. Und turns out, es ist ihr Vater. Und da ja, war
ist ihr Vater.
Und da war ich in diesem Film und dachte, soll ich das jetzt gut oder schlecht finden? Ich bin sekündlich hin und her gerissen. Aber am Ende war ich dann auch so bei, nee, das ist schon billig. Das ist zu billig. Das ist zu doof.
Ja, natürlich ist das billig. Es gibt diese ungeschriebene Regel, wenn du so einen Twist machst, es muss eine Figur sein, die vorher schon mal aufgetaucht ist irgendwo. Und im Grunde ist die aufgetaucht, nämlich im Prolog, in diesem kurzen Videoeinspieler aus Maxines Kindheit, wo ihr Vater sie filmt und ihr diesen Satz sagt oder an die Hand gibt, werde kein Leben akzeptieren, das für mich nicht wertvoll ist. Oder wie? Ich weiß es nicht mehr genau, das Zitat, aber so ganz entscheidendes Zitat. Ja, ja. Nach höherem streben
sollst. Ich akzeptiere kein Leben, das ich so nicht verdient habe.
Genau. Und er ist halt religiöser Fanatiker. Er hat die ganzen, er sieht die korrumpierende Kraft Hollywoods. Auch das ist ja die sittenverderbende Kraft Hollywoods. Auch das zieht sich, das zieht er als Motiv sehr gut durch, dass es überall diese Leute gibt mit Schildern, die immer sagen, ja, ach, Horror und Porno ist der Teufel und macht unsere Jugend kaputt und so weiter.
Und auch am Anfang, dass er da die Medienberichte zeigt, wie da Eltern dagegen vorgegangen sind, gegen Musiker, die zu explizite Songtexte haben, also so Sachen, die es ja wirklich in den 80ern gab, die dann nicht nur reines Mood-Piece sind, um in die Zeit reinzukommen, sondern im Endeffekt doch Relevanz auch für den Plot haben. Das fand ich das Starke an den Twist. Aber muss es dann ihr Vater sein?
Ja, es muss halt eine Figur sein, die man vorher schon mal gesehen hat, die vorher schon mal irgendwie erwähnt wurde. Weil ansonsten hat der Twist ja, verpufft der Twist. Und dann nimmt er halt diesen Ausweg und der Vater, das ist halt wirklich, also das kann man dann auch wieder als Satire auf das Genre verstehen mit sehr viel gutem Willen. Ne? Es ist natürlich der Vater, der alles leidet und ihr Vater hat ihre ganzen Probleme mitgenommen, aber es ist halt einfach billig und naja, gut, abgehakt. Aber ich finde, das Potenzial verschenkt er dann noch einen Ticken später.
Ja.
Nämlich in dem Moment, wo er Vater fesselt sie und will dann eine Zeremonie abhalten, die dann auch gefilmt wird, ganz öffentlichkeitswirksam. Der will dann eine Doku draus machen und sie soll sich von ihren Sünden lossagen. Er will den Teufel aus ihr austreiben und bla bla bla. Und dann kommt so dieser halbe Deus Ex Machina Moment, wo dann die beiden FBI Agenten da noch reinstürmen und alles niederballern und sie retten. Ich dachte in dem Moment, kurz vorher dachte ich, ach, was für ein genialer, kathartischer Moment wäre es jetzt, wenn sie sich durch ihre Schauspielkunst aus dieser Situation befreien könnte.
Da hat er was
wenn
verpasst.
Sie wirklich vorspielt, wenn sie wirklich vorspielt, geläutert zu sein und dann allen hinterrücks in den Arsch tritt. Das wäre hätt's dieses Thema, das einfach sie durch ihr Schauspiel tatsächlich schafft, sich da rauszuwinden und nicht durch irgendjemand anderen gerettet werden muss, aber so. Ja, verschenkt er da doch einiges an Potenzial. Ich weiß, bei so einer Kritik, Filmkritik, man soll nicht das kritisieren, was nicht da ist, sondern das, was da ist, aber das wäre schön gewesen einfach.
Es wäre auch rund Film, gewesen.
Wenn er das Thema Schauspiel hat. Genau. Das Thema Schauspiel ist ja so omnipräsent.
Deswegen, es gibt ein paar schöne Letterboxd-Reviews, die natürlich auf das Zitat anspielen, von wegen, I will not accept a third act that I didn't deserve. Fand ich eine schöne Review.
Ich finde den dritten Akt jetzt auch keine Katastrophe.
Aber er ist der Schwächste.
Er ist der Schwächste, eindeutig. Und zum Ende, ja, war auch noch mal ganz schön, dass sie da ihre Imagination so rausgeholt haben. Und wie wird es jetzt weitergehen für sie in Sachen Berühmtheit? Und natürlich ist, also man merkt schon klar, dass das alles zu gut für sie läuft und dass es dann nur in ihrem Kopf stattfindet. Der Film springt dann wieder zurück zu dem Moment, wo sie mit der Schrotflinte über ihrem Vater steht. Und dann geht's aber dann doch gut für sie aus, obwohl sie mitten im Licht des Polizeihubschraubers ihm den Kopf wegballert.
Ja, schöne Szene. Das fand ich dann wieder schön, wie sie ihm dann den Kopf wegballert. Das fand ich konsequent dessen, wie der Charakter präsentiert worden ist.
So, ja, jetzt seid ihr gespoilert, was Maxime betrifft.
Aber ich höre raus, du fandest ihn einen Tick besser als ich.
Ich fand ihn, also ich weiß nicht, was. Du hattest 3 Sterne gegeben oder so?
Ja.
Ja. Ich schwanke noch zwischen 3,5 und 4, obwohl 4 mir dann, glaube ich, auch zu viel wäre. Aber ich bin bei 3,5 doch.
Also können wir auch festhalten, du findest es der beste Teil der Trilogie.
Das auf jeden Fall. Die ja, wie ich jetzt gelesen habe, nicht unbedingt eine Trilogie bleiben muss. Ty West arbeitet schon an einem weiteren Film.
Ernsthaft? Oh Gott.
Ja.
Das heißt, wir müssen noch
englischsprachigen Wikipedia-Artikel zu dem Film.
Und was soll das denn werden? Also will er dann The Puritan 2 selbst drehen oder was? Oder will er dann...
Das wäre cool.
Das wäre lustig.
Wird dann wahrscheinlich in die 90er gehen, oder?
Okay, ja.
Bokuhilas und...
Ich weiß nicht, ob das nötig war, aber auf jeden Fall muss man natürlich sagen, Maxine hätte natürlich so als Film nicht funktioniert ohne Ex. Oder funktioniert natürlich für Menschen, die Ex nicht gesehen haben, wahrscheinlich deutlich weniger, weil die sich fragen, warum ist dieser Charakter so? Und es gibt ja keinen.
Ja, meine Begleitung hatte Ex nicht gesehen.
Ja.
Und war trotzdem sehr gut unterhalten von dem Film auch. Also ich glaube, er funktioniert auch so einfach, weil man dann diese, okay, man hat nicht die ganze Vorbildung, warum ist sie so, wie sie ist. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so relevant für die Geschichte, um sie genießen zu können.
Okay.
Also einfach mal so eine untypische Figur in so einem Szenario zu sehen, ist, glaube ich, einfach mal erfrischend. Ist nicht das ewige Scream Queen Geschreie hasst, sobald sich mal irgendwo eine Bedrohung auftut. Okay, haben wir alles gesagt zum Film, was es zu sagen gibt?
Ne? Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir über eine halbe Stunde, jetzt haben wir doch ein bisschen viel mehr über Maxine gesprochen, als vor der Aufnahme gedacht hätte. Da haben wir uns doch noch ein bisschen was rausziehen können aus dem Film.
Füllen wir den Rest der Folge noch mit so ein bisschen, was ist denn, was haben wir gesagt? So ein bisschen Kinosommer-Talk irgendwie. Vielleicht erstmal aus deiner Perspektive, du als jemand, die im Kino arbeitet, wie läuft es denn für euch aktuell? Ich habe das Gefühl, die Unterhaltungsbranche war so ein bisschen gelähmt während der EM.
Ja, also an den Tagen, wo wir Deutschland-Spiele gezeigt haben, war der Laden voll. Aber sonst.
Ach, ihr habt die Spiele gezeigt, ah.
Ja, Deutschland-Spiele, also wir haben Deutschland-Spiele haben wir auch im Kino gezeigt, ja. Public Viewing war ja kostenlos. Wenn du keinen Eintritt nimmst, darfst du es machen seitens der UEFA und so. Wir haben natürlich keinen Eintritt genommen, aber die Leute haben natürlich getrunken wie Sau. Und bei uns haben sie auch Popcorn gegessen, so ein bisschen. Also Popcorn-Umsätze waren auch okay. Jetzt muss man natürlich sagen, das zweite Quartal war ja generell schwierig. Da war vor allem für die Mainstream-Kinobranche, weil du gemerkt hast, alle großen Filme haben ja nicht funktioniert. Furiosa hat, glaube ich, 100 Millionen Dollar verloren. Warum auch immer. Jetzt kann man natürlich sagen, musste der Film so teuer sein. The Fall Guy hat auch nicht so funktioniert. Ich glaube, den fanden wir beide ganz gut.
Godzilla Kong.
War okay. Aber du hast dennoch auch in Deutschland war es genauso, du hast auch irgendwann, wenn du, oder wenn ich montags mit denen gesprochen habe, du hast gemerkt, keine Ahnung, warum alle ihre Filme aktuell unterperformen, nachdem im Winter eigentlich alles besser gelaufen ist, als sie gedacht haben. Es ist, es entwickelt sich immer mehr dahin, dass es wirklich eine tote Phase im Kinosommer gibt, wo sie sich auch nicht mehr trauen, also alles, was nicht mit einem US-Start verknüpft ist, wird auch einfach geschoben.
Was heißt nicht mit einem US-Start? Also wenn der Film nicht gleichzeitig in den USA startet.
Also du kannst halt heutzutage keinen Film mehr wie Furiosa oder The Fall Guy 2 Monate später spielen. Das habe ich ja auch, ich glaube.
Na, das ist ja sowieso nicht. Das ist doch schon seit Jahren so, dass die großen Streifen zumindest nicht ewig später kommen, oder?
Richtig.
Oder vielleicht sogar mal einen Tag früher.
Also, richtig. Aber vor 9 Jahren war es doch für Disney das Normalste der Welt, dass alles steht Kopf in den USA ein ganz normaler Juni-Start war. In Deutschland kam der im Oktober. Das kannst du heute nicht mehr machen. Der lief heute parallel zum Deutschlandstart und zum US-Start. Und das war mit Abstand der erfolgreichste Film in den Kinos. Das hat ja jetzt, glaube ich, jeder mitbekommen.
Der lief fast schon erschreckend gut, aber beziehungsweise als ja positive Entwicklung, würde ich mal denken. Für Pixar zumindest ganz.
Es war mal wichtig, dass Pixar mal wieder, Elemente hat sich ja doch noch gefangen. Der hat ja gerade so noch die Gewinnzone erreicht. Aber dass Pixar doch noch in der Lage ist, veritable Hits zu produzieren und der Film wird auch noch lange Beine haben. Der wird auch noch, in Deutschland wird er jetzt bestimmt noch 8 Wochen lang in den Top 10 der Kinocharts sein.
Naja, klar. Also über die Ferien rüber. Also ich merke das
bis
ja auch bei
den
Kinos
hinein.
Hier bei mir.
Ja.
Kinos hier bei mir, Ferienkino ganz, ganz stark. Also gerade, also da läuft auch noch sowas wie Imaginäre Freunde auch noch mal vormittags. Ne?
Ja, klar, den
also
kannst Filme, du auch
halt
noch.
Wirklich schon 2-3 Monate sind.
Kannst du auch noch
die auch
ewig
schon
spielen.
Heimkino sind, ja.
Und im Arthouse merkst du halt, es wird immer weniger in dieser Zeit gestartet. Komischerweise jetzt im Juli habe ich einen Start, worauf Hoffnung liegt, nach dem anderen. Kinds of Kindness, der gefloppt ist. A Clear Romance, der mehr gelaufen ist, also der ist nicht so schlecht gelaufen, aber der ist halt im Kopienschnitt eine Katastrophe, weil jedes Haus- und Hofkino den mitgespielt hat. Jetzt zum Beispiel jetzt letztes Wochenende gestartet, wenn wir aufnehmen, Führer und Verführer und ein kleines Stück vom Kuchen, das waren die ersten Arthouse-Hits seit Sterben. Und Sterben war Ende April. Das war nicht schön, Mai, Juni, Kino, Arthouse-Kino mit 4 Sälen zu haben und dann so zu überlegen, ja, was soll ich denn spielen, wenn ich jetzt nicht irgendwie eine Anfrage für eine Sondervorstellung habe?
May-December?
Ja, der
May
war,
December
ja,
nicht gut gelaufen?
Der war bei der Konkurrenz und der ist auch nicht gut gelaufen. May-December kam auch zu spät.
Ja, das war sowieso
also
kurios,
was die Wild Bunch sich dabei gedacht hat in Deutschland, ich hab's nicht verstanden. Die hätten den im März bringen sollen und die Unschuld im Mai. Das hätte mehr funktioniert. Und jetzt kloppen die sich halt um die Plätze mit, und jetzt kommt noch Love Lies Bleeding hinzu und danach die Woche kommt schon hier 2-1 mit Sandra Hüller, der wird nicht nur in Arthouse-Kinos laufen, der wird auch im Mainstream laufen, weil deutsche Komödie, die so ein bisschen auf beide schielt. Dann die nächste französische Komödie von Neue Vision, Liebesbrief aus Nizza, die in Deutschland auch wahrscheinlich irgendwie 300.000 Besucher machen wird. Jetzt kommen wieder so ein paar Filme, aber so Mai, Juni, der einzige interessante, also ich habe es auch gemerkt, ich habe mir die Filmstarts angeguckt, die ich gespielt habe und war so, muss ich jetzt auch alles nicht sehen, bis auf so 1-2 Ausnahmen. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Und dann im Mainstream hat ja auch fast nichts funktioniert. Also außer Alles steht Kopf und Bad Boys hat ja nichts funktioniert. A Quiet Place ist ja auch gefloppt.
Bad Boys ist gut gelaufen. Bad Boys ist gut gelaufen, okay.
Bad Boys läuft jetzt auf 1 Million hinaus. Inzwischen, jeder Film, der 1 Million macht, wenn es nicht gerade Indiana Jones ist oder Mission Impossible, ist 1 Million schon super. Als auch für Mainstream-Kids.
Was waren denn, dann frage ich mal anders, geh mal weg von der Quantität, kommen wir doch mal zur Qualität. Was waren denn so deine Highlights der letzten Wochen? Also was kannst du denn wirklich empfehlen, was vielleicht noch läuft und so? Oder bist du komplett enttäuscht?
Also wenn man noch ein Kino findet, das Kingsland mit Mads Mikkelsen spielt, sollte man da mal reingehen. Den fand ich wirklich gut.
Oh ja, dem schließe ich mich an.
Den fand ich wirklich gelungen. Aber den habe ich auch schon vor Ewigkeiten gesehen, weil ich den damals, als ich in der Sneak gespielt habe, gezeigt habe. Hm. Ich habe jetzt in der Sneak, habe ich auch gesehen, der wird untergehen. Der startet am 1. August. Tatami, ein Art Politthriller in einem Sportsetting. Es geht um eine iranische Judoka, die bei der Weltmeisterschaft absichtlich verlieren soll, damit sie nicht gegen eine Israeli antreten muss. Und da sie das Gefühl hat, sie könnte eine Goldmedaille, sie könnte die Goldmedaille tatsächlich gewinnen, will sie sich verweigern. Und dann entspielt sich daraus in so einer, nicht Echtzeit, aber sehr nah an Echtzeit dran, innerhalb von eines Abends. Ein hochspannender Füller in Schwarz-Weiß. Ist ein bisschen ist hart, aber der war richtig gut. Mhm. Das war so mein Highlight. Sonst alles, ich hab sonst sehr viel Mittelmäßiges gesehen. Ich weiß, du fandest Bike war das total toll. Der hat mich total enttäuscht.
Okay, warum?
Ich kam in den Film nicht rein. Ich fand das alles uninteressant. Ich fand die Erzählweise schwierig. Ich war sehr unterwältigt von den Schauspielleistungen in dem Film. Also da ist keiner, also Jodie Comer hat mich abgrundtief genervt und die mag ich normalerweise. Austin Butler und Tom Hardy sind sehr beschränkt in ihren Rollen. Mike Faced bekommt sehr wenig zu tun. Also das war so ein Film. Ich war, glaube ich, auch sehr harsch zu ihm, ehrlich gesagt, aber der war nix für mich.
Ich mag's, wenn mich Filme in so ein realweltliches Setting, in so eine Subkultur reinwerfen und mir die Faszination dessen näher bringen, wo ich sie vorher nicht erfassen konnte. Und das war hier der Fall. Ich hatte es schon in unserer Zweirad-Folge gesagt, kann mit Biking überhaupt nichts anfangen und für mich war diese Faszination daran nach diesem Film doch deutlich greifbarer und ich wusste, wo das herkommt. Und ich werde jetzt nicht anfangen, Motorrad zu fahren deswegen, aber ich habe da doch inzwischen doch einen etwas anderen Blick dadurch darauf bekommen. Und ich mache das einfach mit welcher Ambivalenz die Figuren, dieses ganze Setting, die Geschichte dieser ganzen Biker hier aufgegriffen wird.
Ja, und was kann ich denn noch empfehlen? So jetzt Am I Okay war, also wie der Titel sagt, okay, was habe ich noch gesehen in letzter Zeit?
Hast du Dadio zufällig gesehen?
Nee, Dadio habe ich nicht gesehen, leider. Ist der gut?
Ich weiß es nicht. Nee, hätte ich jetzt gefragt, ob du den empfehlen kannst, weil das wäre so, also es gibt ja immer so ein paar kleine Perlchen, in die ich es einfach nicht schaffe. Dadio ist sowas oder
habe ich auch nicht
geschafft. Ja, Kinds of Kindness ist jetzt keine Perle, die hat ja doch einen guten Oscar-Bonus mit Emma Stone und
übrigens der Film, aus dem die meisten Leute dieses Jahr bei uns im Kino rausgegangen sind vorher.
Da schreckt mich halt die Laufzeit ganz ehrlich ab. Also fast 3 Stunden, das ist schon beim Blockbuster schwierig, aber bei so einem Film, also das war auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht in Sterben reingegangen bin, weil ich habe keine Lust, Eidinger bei einer 3 Stunden Ego-Show zuzugucken.
Ja, jetzt kommt natürlich der Twist, also jetzt kommt Lars Eidinger ist ja nur eine der Figuren. Also Lars Eidinger hat eine Screentime von 60 Minuten in diesem 3-Stunden-Film.
Naja, ist doch zumindest im Marketing aber deutlich präsenter gewesen.
Ja, Marketing hat sich sehr auf ihn gestürzt, aber im Grunde sind er und Corinna Harfuch mindestens gleichberechtigte Hauptfiguren und dann es ist eher ein Ensemble-Film. Zum Beispiel Lilith Stangenberg kommt 90 Minuten lang gar nicht vor als Figur, beziehungsweise es wird immer nur über sie geredet und dann 90 Minuten hast du eine halbe Stunde Fokus komplett auf sie, bevor sie dann mit den anderen zusammenkommt, mit ihrer Mutter und mit ihrem Bruder. Das fand ich interessant und Sterben habe ich ja tatsächlich 2-mal gesehen. Und mein Lieber, ich glaube, da wirst du nicht drum herum kommen, den zu gucken, wenn wir gemeinsam die Jahresabschlussfolge aufnehmen. Dann muss ich ihn halt zu Hause gucken.
Oh, da komme ich auf jeden Fall drum rum.
Da muss Marius den gucken, sonst widerspricht mir halt keiner bei Sterben. Der wird nämlich in meiner Top 10 auf jeden Fall auftauchen.
Die Frage ist, ist er bis dahin in der Arte Mediathek zu sehen?
Nee, noch nicht. Der bekommt, glaube ich, als nächstes eine Fernsehauswertung. Und dann auch eine Arte Mediathek-Auswertung. Ja, welchen Film ich natürlich also händeringend empfehlen möchte. Er startet am Steuer, wenn die Folge kommt, Freitag, richtig?
Genau.
Ja, dann läuft er seit gestern in den Kinos. Guckt euch Lovelace Bleeding an. Also auch wenn euch das Marketing vielleicht so ein bisschen abschreckt, weil sie sind so ein bisschen unsicher, wie sie den Film vermarkten wollen, ob der jetzt eher ein Film ist für die Gay-Bubble oder ob das doch ein Film ist eher für die harten Kerle. Ich finde, er verbindet halt beides ganz gut. Und er ist atmosphärisch wunderbar dicht. Ich habe ihn jetzt 2-mal gesehen, ich will ihn nochmal gucken. Fand ich beim 2-mal sogar noch besser als beim ersten Mal. Und beim ersten Mal war es die Deutschlandpremiere. das war eigentlich schon ein Bonus. Aber dann habe ich ihn nochmal gesehen und dachte, ach, der ist so gut, der ist so gut, der Film. Also Love Lies Being unbedingt angucken.
Ja, ja, bin ich gespannt, steht auch auf jeden Fall auf meiner Liste.
Das ist ein Film, wo ich gespannt bin, ob der, also Passage zeigt ihn ja bestimmt in Leipzig.
Ich glaube, der läuft in allen großen
bei uns. Ob der auch im, bei dir im Haus- und Hofkino nebenan läuft, der wird ja, glaube ich,
auch. Da läuft er auf jeden Fall auch. Da habe ich den Trailer jetzt vor kurzem gesehen, der läuft auf jeden Fall.
Ja, der Teil, ja gut, bei unabhängigen Kinos heißt es was. Die großen Ketten setzen auch Trailer von Filmen ein, wo sie nicht wissen, ob sie ihn spielen. Also,
ach, ist das so? Okay.
Ja, ja, gut. Ja, weil das zentral
ist. Ich war schon überrascht, dass das Sinister Kinds of Kindness gezeigt hat. Aber da lief der Trailer bei unserem letzten Kinobesuch, da lief der Trailer gleich zweimal hintereinander.
Ja,
da hat jemand
wohl den Trailer falsch programmiert. Das passiert auch schon mal.
Ja, oder das war Absicht.
Ja,
hast du denn der Killer Romans gesehen, den neuen Richard Linklater?
Den habe ich vor Ewigkeiten gesehen, den habe ich letztes Jahr gesehen.
Vor Ewigkeiten, ja, stimmt.
Ich habe den letztes Jahr auf dem Filmfest Köln habe ich den gesehen.
Ach je, ja gut, okay, der lief ja auch letztes Jahr schon in Cannes, ne?
Venedig.
Und jetzt ganz verspätet. Venedig, so rum.
Ja, was heißt verspätet? Der läuft halt relativ parallel zum weltweiten Start. Der lief ja nirgendwo vor Ende Mai regulär. Das ist ganz seltsam, dass der Film dann.
Lief der nicht schon ewig in den USA?
Nein. Der kam in den USA auch, glaube ich, Anfang Juni oder so auf Netflix raus. Und vorher war der nirgendwo zu sehen. Den hat Netflix sich exklusiv in den USA gesichert, aber nur in den USA.
Und auch nicht in die Kinos gebracht. Nein. Dort.
Nein, das ist ja die Schande, weil das ist natürlich ein Kinofilm durch und durch. Den sollte man
mit. Findest du?
Ja, nicht vom visuellen her, aber vom Feeling her. Also, ich sag mal so, ich hätte den Film deutlich schlechter gefunden, wenn ich den alleine auf der Couch geguckt hätte, als in einem vollen Kinosaal, wo alle so ein bisschen Bock auf diesen Film hatten. Insbesondere in den komödiantischen Szenen bekommt er da nochmal mehr Esprit rein. Vor allem in der einen ominösen Szene, über die jeder redet, wenn wir über diesen Film reden. Der hat ja eine Standout-Szene.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Können wir gleich nochmal am Ende der
mach
Aufnahme.
Mach mal nach der Aufnahme. Ich sag nur, wenn er mit dem Handy vor ihrer Tür steht.
Ach, die Szene. Ja, okay. Also, ja. Gute Szene, aber jetzt nicht. Aber ist das so eine Outstanding-Szene?
Ich fand sie komplett Outstanding aus dem. Also, ich fand den Film okay, aber die Szene fand ich genial.
Ja, ich fand den Film insgesamt sehr schön. Sehr schöner Film.
Ja, typischer Richard, also so wie man sich vorstellt, wie Richard Linklater so einen Film machen würde. So ist dieser Film. Also.
Ja, vielleicht nochmal für die es nicht mitbekommen haben, es geht um einen Psychologieprofessor, der gleichzeitig beim FBI oder der Polizei so ein bisschen arbeitet und er soll jetzt einspringen als quasi Kontaktmann, wo sich Leute melden, die einen Auftragskiller anstellen wollen.
Und er soll den dann spielen.
Springt da ein und er soll den spielen, damit die Leute festnehmen können.
Und der Film lebt natürlich insbesondere davon, von der Performance von Glenn Powell. Also wie der sich in jede dieser Figuren, die er da kreiert, reinstürzt und mit was für einer, mit einem Charme er da spielt. Also die Leute, die nach Top Gun Maverick gesagt haben, oh, auf den müssen wir achten, die waren nach dem Film, haben sich sehr bestätigt gefühlt. Also ich war zumindest Teil dieser Gruppe. Aber mir ist ja schon vor Jahren aufgefallen, in Hidden Figures hatte der eine ganz kleine Rolle und ich habe damals schon gedacht, dem müsste man mal eine große Rolle geben. Der hat Charisma.
Ist mir jetzt ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich den als Schauspieler wahrgenommen habe. Und lustigerweise wird das ja im Film auch so ein bisschen referenziert, wo am Anfang gesagt wird, der hat so ein Allerweltsgesicht.
Ja.
Und jetzt kommt der gleich zweimal in die Kinos, einmal mit diesem Film, einmal noch mit Twisters. Also irgendwie springt der jetzt so gleich mit so einem Doppelschlag in mein Gesicht.
Ja, und Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, war ja noch Wo die Lüge hinfällt, so ein kleiner Überraschungshit, wo er ja auch die Hauptrolle spielt, die männliche neben Miss Sweeney. Also der hat gerade einen Lauf und Twisters. Die ersten Kritiken versprechen uns ja wirklich was Gutes. Also ich bin wirklich gespannt.
Läuft jetzt schon zwei Tage, wenn ihr den gesehen, wenn diese Folge rauskommt.
Ich werde ihn bis dahin nicht gesehen haben, weil ich bin, wenn die Folge rauskommt, liege ich irgendwo in der griechischen Pampa bei 38 Grad und ärgere mich, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Aber es war sehr interessant. Ich habe den Twisters-Trailer habe ich vor Fall Guy gesehen und meine Begleitung hat nur mit den Augen gerollt, fand ihn ganz furchtbar. Ich finde ihn ja ganz geil. Und sie hat nur gesagt, den guckst du ohne mich. den guckst du ohne mich, da gehe ich nicht rein. Und sie ist normalerweise leicht zu überzeugen. Ich war mit ihr in letzter Zeit in sehr vielen Filmen, aber bei Twisters hat sie gesagt, nee, das gucke ich nicht. Und aber ich bin der festen Überzeugung, also ich glaube, ich habe da Spaß dran. Also ich mag auch die andere Hauptdarstellerin ganz gerne bei Twisters. Also so ein bisschen freue ich mich darauf, auch wenn das natürlich wieder Hirn aus Action ist. Aber die geilste Tatsache bei Twisters ist ja, und damit hätten sie die Werbung machen müssen, das ist der neue Film von Lee Isaac Chung. Und Lee Isaac Chung hat,
sag mir, was der Name,
hat einen Film vorher gemacht und das war Minari.
Ach, echt?
Ja!
Wow.
Und ich habe nur gedacht, warum macht der jetzt Twisters? Aber come on, vielleicht wollte er das unbedingt machen.
Okay, interessant. Ja, ich habe im Trailer nur gesehen von dem Produzenten von Jurassic World.
Ja, aber gut, und du denkst,
Jurassic World nicht produziert so ungefähr.
Und
ne?
Du denkst so, das ist, come on. Ja, Produzent XY der Actionfilme macht. Aber wenn du schreibst, von dem Regisseur, der uns Minari brachte, jetzt etwas komplett anderes, scheitert vielleicht daran, dass 70% der Leute, die Target Audience für diesen Film sind, noch nie was von Minari gehört haben.
Ja, sehr wahrscheinlich.
Vor allem, weil er auch noch in dem Corona-Jahr rauskam, wo die Oscars noch weniger Leute, also wirklich keinen Menschen interessiert hat. Wenn er im Jahrgang rauskommt mit Top Gun oder so, hätten sich vielleicht die Leute dafür interessiert und gedacht, ach so. Oder als Top Gun und Avatar nominiert waren. Oder letztes Jahr mit Oppenheimer und Barbie war ja auch wieder Interesse bei den Oscars da. Deswegen werden sie auch dieses Jahr wieder irgendeinen Blockbuster nominieren, einfach um da Interesse zu generieren. Wenn es irgendeinen gibt, wo Leute schreien, this is a really, really good, well-made movie, this should be honored at the Oscars.
Sowas wie Borderlands zum Beispiel.
Das war der Trailer, wo ich gesagt habe, da gehe ich auf keinen Fall rein. Der lief auch vor Folge.
Ey, ich dachte mir, also wirklich, der steht ja unter ganz, ganz schlechten Vorzeichen, dieser Film.
Es hat auch anderthalb
gleichzeitig
Minuten.
Es hat auch anderthalb Minuten. So ein Star aufgeboten.
Ja, ich hatte auch anderthalb Minuten gedauert, bis ich gemerkt habe, dass da Cate Blanchett mitspielt.
Ja, Cate Blanchett.
Aber Cate Blanchett in Blockbustern hat noch nie funktioniert.
Man hat Cate Blanchett. Wieso? Herr der Ringe?
Ja, Herr der Ringe ist ja so gesehen Independent-Film, haben wir gelernt. Nein, aber. Ich sag mal so, in so Hirn aus Blockbustern hat die doch. Also, das war immer ein sicheres Zeichen, dass die scheiße sind. Ich sag nur Indiana Jones 4.
Ja, ich will mir zu Indiana Jones 4 gar keine Meinung aktuell erlauben, weil ich den seit dem Kinostart nicht gesehen habe. Und jetzt gerade im Lichte des neuen Films muss ich ihn noch mal schauen und gucken, ob der wirklich so scheiße ist, wie alle immer sagen.
Ich muss mir jetzt erstmal im Zuge von Twisters noch mal Twister ansehen, weil ich habe keine Ahnung mehr, wie ich ihn fand. Ich habe den gesehen, aber das ist 15 Jahre her.
Gibt's jetzt gerade neu bei Amazon Prime?
Ja, ich glaube, den lade ich mir mal auf meinem Laptop runter und guck den im Urlaub.
Mach das mal, schöner Urlaubsfilm auf jeden Fall. Eigentlich hast du vorhin irgendwas mit Spaß gesagt, das wäre ein schönes Schlusswort gewesen. Hauptsache, ihr habt Spaß im Kino, das ist das Wichtigste.
Ja, da könnt ihr auch für wahrscheinlich einen Twisters reden. Aber ihr hättet auch in Love Lies Bleeding Spaß. Und da würde ich auch die Omo empfehlen, bei Love Lies Bleeding.
Ja, ansonsten, ich finde, das ist doch ein schöner Überblick über die vergangenen Wochen und die kommenden, oder nicht?
Ja, haben wir ein bisschen quatscht.
Noch mehr Material als nur Maxine zum Anschauen. Auch bei über 35 Grad überlegt, ins Kino zu gehen. Die meisten Säle sind klimatisiert.
Richtig. Das ist ein Vorteil. Und jetzt gibt's auch wieder mehr Material, was man gucken kann. Wir haben ja ein bisschen was genannt.
Ach, Alien kommt ja auch noch ein neuer im August. Herrlich.
Ach ja, ich hab gar nicht über Ich einfach unverbesserlich viel gesprochen. Da war ich ja zur Fanpremiere eingeladen von der Universal.
Und Daumen hoch, Daumen runter, Daumen mittel.
Okay. Eine sehr schöne Szene zu Karma Chameleon von Culture Club und ein sehr schönes Ende und so ein paar sehr gute Szenen, paar sehr schwache Szenen, also irgendwie, es war nett anzugucken.
Ich fand ja schon die ersten zwei nicht so, das war nicht meins, ist nicht meins, diese Minions gehen mir ganz schön auf die Nerven. Okay, gut, wir sind durch.
Ja.
Ecke, es war mir ein Fest, vielen Dank.
Es war mir ein Fest, vielleicht müssen wir ja doch noch Teil 4 machen, wer weiß.
Mal schauen wahrscheinlich. Mal gucken, ob er das durchgedrückt bekommt.
Ansonsten
den vierten Film seiner Trilogie.
Ansonsten hört ihr uns auch sicher noch mal in der Konstellation. Also vor allem, wenn ihr sagt, das gefällt euch so, dann finden wir noch Ideen, wie was wir in der Konstellation machen können.
Wir müssen mal wieder irgendeinen Film suchen, über den wir uns wirklich furchtbar auslassen können. Den wir beide richtig schlimm finden. Das hat gut funktioniert, das vorletzte Mal.
Ja. Das wäre auch zum Beispiel eine Idee. Ihr bekommt auf jeden Fall auch noch eine Folge zu hören, wo ich dabei bin, irgendwann mal. Da dürft ihr euch drauf freuen.
Nächster.
Ach, das ist die nächste Hauptfolge. Das ist die nächste Hauptfolge. Ja, ich bin nicht der einzige Gast. Es gibt noch einen anderen Gast, auf den sich hoffentlich alle Fans dieses Podcasts freuen.
Alle fünf an der Zahl.
Ich kündige ihn nicht an. Es ist der größte Gast, den man sich nur vorstellen kann.
Uwe Boll.
Richtig.
So, und damit, liebe Menschen, euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Sommer, ein schönes Wochenende, eine schöne Restwoche, wie auch immer. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer frischen neuen Folge der Kinotagesstätte. Bis dahin.
Ciao.
Ciao, ciao.